Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Der islamistische Terror war nie weg aus Europa, aber in den letzten Jahren war er weit weniger präsent meistens. Das hat sich nach den Morden in Österreich, in Frankreich, aber auch hier in Dresden zum Beispiel wieder geändert. Nach den jüngsten islamistischen Terroranschlägen haben Verfassungsschutz und Bundesregierung jetzt auf die Gefahren für Deutschland hingewiesen. Das hier ist Innenminister Horst Seehofer heute im Bundestag bei einer Aktuellen Stunde.
Ich möchte den Bürgerinnen und Bürgern sagen, sie können sich darauf verlassen, dass wir uns mit aller Kraft gegen diesen barbarischen Terror stemmen. Und zwar mit allen Instrumenten, die uns zur Verfügung stehen, mit repressiven Mitteln, mit präventiven Mitteln, mit polizeilichen Mitteln, mit Überwachungsmaßnahmen, mit Integrationsmaßnahmen und auch mit Abschiebungen. Nur eine solche ganzheitliche Herangehensweise wird uns auch dazu führen, dass wir eines Tages diese Geißel unserer Zeit überwinden werden.
Und zu diesen Maßnahmen gehört laut Verfassungsschutzchef Thomas Haldenwang auch das Aufpassen vor Nachahmungstätern. Die Täter, das sind immer wieder junge Männer. Und einer, der versucht, sie zu erreichen, bevor es zu spät ist, ist Thomas Mücke. Er ist der Geschäftsführer der Organisation Violence Prevention Network, die versucht, Menschen zu helfen, die sich radikalisiert haben. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Herr Mücke, wie hoch schätzen Sie die Gefahr von Nachahmungstaten ein?
Die ist immer da. Die ist auch konkret für Deutschland da. Das heißt, wenn wir bestimmte gesellschaftliche Zuspitzung haben, wie es gerade auch in Frankreich war, besteht immer die Gefahr, dass andere Menschen sich inspiriert fühlen, eine Nachahmungstat durchzuführen. Und deswegen muss man immer auch von einer konkreten Gefahr ausgehen. Aber Extremismusgefahren und Terrorismusgefahren sind immer latent vorhanden, weil es das extremistische Milieu gibt. Aber es gibt dann Situationen, wo es dann auch wirklich ausbrechen kann.
Jetzt haben sich gerade ganz aktuell nach dem Mord an einem Lehrer in Frankreich ja verschiedene Lehrer und Lehrerinnen an ihre Schüler gewandt, mit denen sprechen müssen über das, was da passiert ist. Und die haben sich auch an Sie gewendet, Lehrerinnen und Lehrer aus Berlin, mit der Frage, wie gehen wir jetzt damit um? Was tun wir? Was können wir machen, um vielleicht auch zu erkennen, wenn sich jemand radikalisiert? Was haben Sie denen geraten?
Ja, es gibt eine ganze Reihe von Sensibilisierungsveranstaltungen, die auch für Lehrer und Lehrerinnen durchgeführt werden, dass man einerseits auch erkennen kann, gibt es hier ein Hinweiszeichen dafür, dass sich eine Person radikalisiert hat. Und dann muss man natürlich gucken, mit diesen jungen Menschen auch schnell ins Gespräch zu kommen und versuchen, weitere Radikalisierungsprozesse zu verhindern beziehungsweise die Radikalisierung auch einzuleiten. Wir sind immer davon abhängig, ne, die Radikalisierungsarbeit, dass es Signale gibt, Hinweise gibt aus dem sozialen Umfeld, von Eltern, von Lehrern. Denn ansonsten können wir nicht in die konkrete Arbeit gehen.
Was für Hinweiszeichen sind das? Meinen Sie jetzt von anderen Leuten, die Sie direkt ansprechen, hier vielleicht dieser Mensch könnte das Problem haben? Oder meinen Sie jetzt, es sind keine Zeichen, die die Menschen von sich selber ausstrahlen?
Ja, genau.
Die gibt es aber auch.
Ja, die gibt es natürlich auch so, wenn jemand zum Beispiel sagt, es ist jetzt die Zeit, dass was passieren muss. Das ist ein Hinweissignal und darauf muss man eingehen. Und dafür gibt es bundesweit ja auch die Beratungsstellen, auch die Beratungshotlines. Auch das Bundesinnenministerium bei der Arbeitsgruppe Radikalisierung vom BAMF hat eine zentrale Hotline. Da wird jeden Hinweis nachgegangen. Es wird geprüft, wie ernst es genommen wird. Und es wird geschaut, wie weit man hier im Bereich der Sozialarbeit, aber auch im Bereich der Polizei Handlungen durchführen muss. Wir haben hier ein breites Angebotssystem in Deutschland, Gott sei Dank, seit 2015 aufgebaut. Und wir sind in vielen Bundesländern sind wir sehr gut in der Lage, auf Hinweissignale zu reagieren.
Wie reagieren Sie?
Also in dem Falle würden wir zum Beispiel hingehen, mit dem Menschen ins Gespräch kommen, schauen, ob sich dahinter eine extremistische Weltanschauung verdichtet oder ob es sich hier nur um einen provokativen Satz in einer bestimmten Situation handelt. Zu schauen, wie es seine Lebenssituation hat, damit im extremistischen Milieu in irgendeiner Art und Weise Kontakt. Und würden dann anfangen, mit ihnen eine Arbeitsbeziehung aufzubauen, indem wir ihn aus dem extremistischen Gedankengut und aus dem extremistischen Milieu hinausführen. Und da sind die Chancen gerade bei jungen Menschen auch sehr gut. Aber sie selbst sich zu überlassen, da ist die Gefahr sehr groß, dass sich der Radikalisierungsprozess fortsetzt.
Aber was heißt das, sie hinausführen? Können Sie das so einem Beispiel vielleicht verdeutlichen?
Ja, die Jugendlichen haben dann sehr oft, also gerade bei Jugendlichen, suchen sie nach einfachen Antworten für schwierige Fragen. Und wir versuchen wieder, dass sie nicht irgendwelchen ideologischen Narrativen hinterherlaufen, sondern dass sie anfangen, selbstständig zu denken, noch unterschiedliche Sichtweisen anzunehmen. Aber man muss auch schauen, sehr oft dahinter verbirgt sich doch auch eine kritische Lebenssituation, dass sie mit bestimmten Fragen des Lebens, weil sie Konflikte in der Familie haben oder anderswo, nicht gerade klarkommen. Also wir müssen auch schauen, was sind überhaupt die Gründe gewesen, warum sie sich für solche Gedanken oder für solche Szenen interessieren. Und das hat sehr oft etwas mit ihrer ganz persönlichen Lebenssituation zu tun.
Und wie schaffen Sie es, das ist jetzt vielleicht ein bisschen pauschal gefragt, aber trotzdem, wie schaffen Sie es, dass diese Menschen mit Ihnen reden? Ich kann mir vorstellen, dass das durchaus schwierig ist.
Die klopfen nicht bei uns an der Tür an, sondern das ist eine Art von Streetwork. Wir müssen zu den Leuten selbst persönlich auch hingehen. Wir müssen Interesse für die Person signalisieren. Und das ist die schwierigste Phase, dass wir überhaupt in eine vertrauensvolle Arbeitsbeziehung hier aufbauen können. Das setzt aber voraus, dass wir selber einen offensiven Charakter haben.
Sie haben auch gerade oder Sie haben auch einen jungen Mann in Dresden betreut, der einen Touristen erstochen hat und wo auch die Behörden davon ausgehen, dass er aus einem islamistischen Motiv heraus gehandelt hat. Wieso haben Sie in dem Fall nicht erkennen können, was in ihm vorgeht?
Also hier muss man erstmal sagen, hier, er ist der Tatverdächtiger. Das muss ja jetzt, da gibt es den dringenden Tatverdacht, der begründet ist, ansonsten wäre er nicht unter Untersuchungshaft. Aber wir müssen immer noch davon ausgehen, dass er erst nochmal tatverdächtig ist, weil es gab kein Geständnis, es gab keine Bekennung dazu, was geschehen ist. Wir gehen natürlich mal davon aus, wenn es so ist, was ist da passiert? Und gibt es irgendwo einen Punkt, den wir übersehen haben, einen Warnhinweis? Das haben wir uns sehr genau angeschaut gehabt. Wir haben uns jeden Dialog, jeden Gesprächsinhalt nochmal sehr genau betrachtet. Und wir hatten ja, als er in Freiheit war, erst nach dem Mord mit ihm Kontakt gehabt. Also er hat einen Tag danach angerufen gehabt. Und es gab bis zur Festnahme nochmal 3 sehr intensive Beratungsgespräche. Okay. Ein Gespräch fand auch in der Nähe des Tatortes statt. Und wir haben gar nichts irgendwie gemerkt, dass er damit im Zusammenhang stehen könnte. Und man muss einfach auch zur Kenntnis nehmen, es gibt Menschen, die vielleicht auch für sich selber entschieden haben, sie führen eine solche Tat durch. Vielleicht haben sie sich das auch schon langfristig in ihren Kopf überlegt. Ihr habt das nicht nach außen zeigen und dann tatsächlich diese Tat auch durchführen. Das kann man nicht ausschließen. Und das sagt auch eins, nämlich, dass wir nicht davon ausgehen können, weder durch polizeiliche Maßnahmen noch durch pädagogische Maßnahmen, dass wir jeden Fall verhindern können. Wir können viele Fälle verhindern. Man kann nicht jedes Feuer kann man löschen, aber man kann verhindern, dass es einen Flächenbrand gibt.
Das heißt, Sie müssen tatsächlich dann auch leider für sich selber eingestehen, trotz aller Arbeit ist man auch mal machtlos.
Man ist machtlos, vor allem dann, wenn die Person gar nichts von sich zeigt. Und das ist, mir wäre es natürlich, wir machen sofort eine Fehlerdiagnose und wir schauen sehr genau nach, ist hier irgendetwas versäumt worden? Und das suchen wir sehr genau deswegen, weil wir natürlich dann sofort schauen, dass in vergleichbaren Fällen ein solches nicht eintreten würde. Aber jetzt waren wir hier in der Situation, wir wissen, dass wir nichts finden konnten, deswegen konnten wir es nicht auf die anderen Fälle übertragen. Aber trotzdem sind wir immer, gerade jetzt, wenn wir so eine Terrorwelle haben wie jetzt, gilt natürlich bei uns eine erhöhte Aufmerksamkeit in allen Fällen und es wird sehr genau geschaut, was löst das, was in Paris, in Wien, in Dresden, in Nizza passiert ist, was löst es bei den Personen aus, mit denen wir gerade arbeiten und gibt es nur irgendeinen Hinweis, dass da was problematisch wird, dafür gibt es auch eine sehr enge Zusammenarbeit mit den Sicherheitsbehörden, dann wären wir natürlich tätig.
Aber es kann auch sein, dass Menschen sie ganz bewusst täuschen.
Diese Möglichkeiten gibt es. Das ist auch schon versucht worden. Und ich sage mal so, das wäre jetzt, wenn es so ist, der erste Fall, wo es gelungen ist. Aber dass es Menschen gibt, die versuchen, einen zu täuschen, das ist natürlich auch wenn es selten vorkommt, das ist Realität von Beratungsarbeit.
Thomas Mücke ist der Geschäftsführer der Organisation Violence Prevention Network. Hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur haben wir darüber gesprochen, wie sich Menschen radikalisieren und was man dagegen tun kann. Herr Mücke, vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank zurück.